Free FM. Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm gibt es alle mittwochs 15 Uhr jede Woche den Podcast der internationalen Stadt. Da haben wir selbstverständlich auch immer Gäste. Heute, da reden wir mal über die Nachhaltigkeitsziele und die Agenda 2030, wie das in den Kommunen umgesetzt wird. Und dazu habe ich zwei Gäste geladen von der Servicestelle Kommunen in der einen Welt. Zum einen habe ich die Frau Jennifer Ichikawa. Sie ist die Projektleiterin Migration und Entwicklung. Herzlich willkommen, Frau Ichikawa.
Ja, vielen Dank, Herr Reithaus.
Und zum anderen haben wir den Dr. Stefan Wilhelmi. Er ist der Bereichsleiter der Servicestelle Kommunen in der einen Welt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wilhelmi.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Da haben wir ja natürlich gleich die richtige Stelle erwischt, wenn es um die Agenda 2030 und die Umsetzung der Kommunen geht. Nochmal ganz kurz zur Herführung. Die 17 Nachhaltigkeitsziele wurden ja von der UN verabschiedet und sind generell erstmal eine Herausforderung für die gesamte Weltgemeinschaft, die gemeinsam gelöst werden soll. Da könnte man ja zunächst mal meinen, okay, was geht es jetzt eigentlich die Kommunen an? Aber die Kommunen sind ja, denke ich mal, relativ wichtig für die Umsetzung. Herr Dr. Wilhelmi, warum kommt denn den Kommunen bei der Umsetzung dieser Agenda 2030 so eine Bedeutung zu? Was macht die Kommunen da so wichtig?
Die Agenda 2030 ist natürlich eine sehr aktuelle Fassung der internationalen Vereinbarung zur nachhaltigen Entwicklung. Nachhaltigkeit umfasst ja alle Lebensbereiche und damit auch sehr viele Zuständigkeitsbereiche der Kommunen, der kommunalen Ebenen. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass alle Ebenen sich an die Umsetzung machen und sich damit auseinandersetzen. Wir erleben es gerade dieser Tage, wie wichtig es auch ist, dass die Staaten aktiv werden, etwa im Bereich des Klimaschutzes. Die USA sind da ja wieder sehr aktiv geworden unter der neuen Präsidentschaft. Und es muss natürlich auch, es bedarf internationaler Vereinbarungen, etwa wie bei der Paris-Agenda zum Klimaschutz, wie wir es jetzt sehen, eben auch dann der Umsetzungsverpflichtung der Nationalstaaten. Aber die konkrete Umsetzung erfolgt ja dann ganz häufig auf der kommunalen Ebene. Und das gilt für alle Ziele, für alle 17 Ziele der Agenda 2030. Die brechen sich ja nochmal runter über sogenannte Unterziele. Das sind 169. Wenn man das mal auswertet, je nach Zählweise, kommt man auf etwa 2/3 dieser Ziele, die nur mit den Kommunen und häufig auch nur durch die Kommunen erreicht werden können. Heißt also, dass Kommunen hier ganz besonders gefordert sind. Zum einen als direkte Umsetzer, zum Teil eben auch, weil sie dafür formal, zumindest auch bei uns, in dem dreigliedrigen Staatssystem zuständig sind, etwa im Bereich der Abfallentsorgung, der Trinkwasserversorgung, also alle Themen der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger. Und zum Teil haben Kommunen da eben auch eine zentrale Vorreiterrolle, dass sie deutlich machen können, was geht an Umsetzung, auch als sogenannte Reallabore, dass sie ausprobieren können, welche Wege am schnellsten zum Ziel der Nachhaltigkeit führen. Von daher sind, wie gesagt, Kommunen da ganz, ganz zentral und verantwortlich auch für die Umsetzung.
Jetzt haben wir hier gerade eine besondere Zeit, Corona-Pandemie, schon seit über einem Jahr. Da zeigen sich natürlich auch Probleme und Schwächen der globalisierten Welt. Und vielleicht können Sie mich gerne korrigieren, wenn es nicht so stimmt. Man hat so ein bisschen den Eindruck, als würden jetzt diese Themen wie Nachhaltigkeit etwas aufgrund der Pandemie in den Hintergrund gedrängt werden. Ist dem so und ist es jetzt noch wichtiger, die Themen der Nachhaltigkeit mitzudenken, wo eine vermeintliche andere Thematik gerade unser aller Denken und Handeln beherrscht?
Naja, es ist ja keine andere Thematik, sondern es ist ja durchaus Teil der Nachhaltigkeit oder auch Nicht-Nachhaltigkeit, also ohne, um das jetzt zu sehr überzeichnen zu wollen, aber es gibt ja sehr deutliche Hinweise, dass mit dem Rückgang der Artenvielfalt, auch mit der Ausweitung oder des weiteren Vordringens des Menschen in Bereiche, die vorher auch unberührt waren, dass damit auch die Gefahr von Pandemien deutlich zunehmen kann. Also es gibt eben unmittelbare Zusammenhänge zwischen diesen pandemischen Auswirkungen oder Erscheinungen im Klimawandel, im Bereich Biodiversität. Von daher kann man das nicht trennen. Und wir sehen auch gerade jetzt in dieser Pandemie zum einen nochmal die besondere Rolle der Kommunen. Ohne die lokalen Gesundheitsämter wäre ja eine Pandemiebekämpfung oder eine Reaktion darauf überhaupt nicht möglich. Und Kommunen können da auch sehr gut und sehr schnell auch handeln. Und man muss natürlich ein Stück weit befürchten, dass dieses Thema, vor allem auch die wirtschaftlichen Folgen, für die nächste Zeit noch weiterhin bestimmend sein werden und dass man eben häufig dann der Versuchung erliegt zu sagen, wir können uns Nachhaltigkeit momentan nicht mehr leisten. Das wäre aber ein absoluter Trugschluss, sondern die eigentliche Schlussfolgerung muss ja sein, gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig strategische Ausrichtung ist. Es zeigt sich eben auch, wie wichtig es ist, dass Kommunen resilienter werden, dass sie mit diesen Schocks, also mit diesen externen Einflüssen, wie etwa durch diese Pandemie, besser umgehen können, dass sie gut gerüstet sind, schnell reagieren können. Man wird das ja nie ausschließen können, auch für die Zukunft nicht, dass es nochmal vergleichbare Ereignisse gibt. Und eine nachhaltige Kommune zeigt sich vor allen Dingen darin, dass sie eine strategische Ausrichtung entlang der SDGs, also dieser globalen Nachhaltigkeitsziele hat, und zum anderen eben auch mit nicht nachhaltigen, ich nenne es mal Störeinflüssen, auch gut umgehen kann. Also im Sinne einer Resilienz von Kommunen. Und von daher sind wir, glaube ich, alle gut beraten, Nachhaltigkeit jetzt nicht nach hinten zu schieben, sondern gerade die Anstrengungen zu verstärken. Und das merken wir durchaus auch. Das Interesse an unseren Angeboten zur Beratung im Bereich der Agenda 2030-Umsetzung hat deutlich zugenommen. Also es kommen immer mehr Kommunen auf uns zu, weil sie eben genau diese Rückschlüsse ziehen, dass sie sich besser strategisch konzeptionell aufstellen wollen.
Also ist sogar die Pandemie ein bisschen ein Beschleuniger, dass die Nachhaltigkeit doch weiter und noch mehr mitgedacht wird. Und es ist nicht so, dass sie jetzt dadurch in den Hintergrund gedrängt wird.
Genau, also wir erleben das derzeit sehr stark, dass Kommunen verstärkt eben nachfragen, Beratungsleistungen nachfragen, um sich, wie gesagt, im Sinne der Agenda 2030 strategisch auf die Zukunft besser vorbereiten zu können und strategisch ausrichten zu können. Und wir merken eben auch, die Pandemie hat ja vieles schonungslos offengelegt, aber gerade eben auch, dass die Anfälligkeit globaler Warenströme und Verbindungen, die man ja nicht negieren kann, die auch ihre großen Vorteile hat. Die Globalisierung hat ja in vielen Bereichen auch dazu geführt, dass wir eine unglaubliche Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen haben, die aber eben auch ihre Schattenseiten hat. Und momentan oder jetzt gerade im letzten Jahr haben wir ja sehr stark gesehen, wie fragil so ein System sein kann, wo man etwa in der Versorgung von sowas letztendlich ja ganz Banalem wie Masken von globalen Warenströmen abhängt und nicht mehr in der Lage ist, die eigene Bevölkerung schnell mit notwendigen Gütern versorgen zu können. Das heißt jetzt ja nicht, dass wir alles nur noch lokal produzieren können oder wollen. Das wäre sicherlich nicht sinnvoll, aber sich nochmal genau anzuschauen, was muss auf welcher Ebene, wo, wie und vor allen Dingen auch unter welchen Bedingungen produziert werden, ist, glaube ich, eine ganz zentrale Herausforderung. Und das macht eben nochmal deutlich, man kann es sich jetzt nicht leisten, zu sagen, wir konzentrieren uns erstmal wieder auf den wirtschaftlichen Wiederaufbau, wenn man so will, in der bestehenden Struktur, sondern muss jetzt schon nach vorne mitdenken.
Jetzt haben Sie ja schon ein paar Mal die Entwicklungspolitik und die Bedeutung der Kommunen angesprochen. Ein wichtiger Faktor innerhalb von diesen SDGs ist auch die Partizipation und Beteiligung. Also die Bürger, wie man das immer so schön sagt, sollen mitgenommen werden. Eine ganz wichtige Tätigkeit für die Kommunen vor Ort ist diese Beteiligung. Frau Ichikawa, was haben denn die Bürgerinnen und Bürger für eine besondere Bedeutung bei dieser kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie?
Ja, ganz wichtig ist die Einbindung aller in den Prozess der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Das heißt, da ist es sehr wichtig, dass Kommunen darauf achten. Das können zum Beispiel Menschen mit Migrationserfahrung oder Geschichte sein, aber auch Kinder und Jugendliche oder Menschen mit Behinderung und viele andere Gruppen. Es ist wichtig, da alle auf diesem Weg mitzunehmen, und zwar auch zu allen Themen. Also wir stellen sehr häufig fest, dass Menschen mit Migrationserfahrung beispielsweise häufig eingebunden werden, wenn es um Integrationsthemen geht. Aber wenn es um Themen wie Umwelt beispielsweise geht, also Themen, wo man nicht direkt die Verbindung sehen würde, dann werden sie weniger mit eingebunden. Das heißt, es ist wichtig, dass Kommunen da in die Breite denken und auch zu den verschiedensten Themen der Nachhaltigkeit bei der Entwicklung einer Strategie wirklich verschiedene Gruppen aus der lokalen Bevölkerung mit einbeziehen. Das hat ganz große Vorteile, und zwar einmal ganz klar, ja, wenn man bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien diverse Blickwinkel, diverse Ideen mit einbezieht, dann entstehen daraus natürlich ganz neue Ansätze und mit Sicherheit auch sehr gewinnbringende und weiterbringende Ansätze für die Kommune. Und im Nachhinein wird auch der Anreiz, sich an diesen Maßnahmen, die daraus entstehen sollen, zu beteiligen, an der Umsetzung zu beteiligen, mitzumachen, der wird natürlich sehr viel größer sein, wenn die Menschen schon von Anfang an die Gelegenheit hatten, da mitzudenken und ihre Ideen und Gedanken mit einzubringen. All das stärkt natürlich ganz nebenbei auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort. Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Kommunen ist ein Thema, was immer wichtiger wird. Und auch da ist eben die gemeinsame Beschäftigung mit Nachhaltigkeitsthemen von großer Bedeutung. Und umgekehrt ist es natürlich aber auch so, auf Seiten der Bürger, dass es ganz wichtig ist, dass sie immer gucken, an welchen Prozessen kann ich mich denn beteiligen? Also wirklich auch danach suchen, ganz aktiv, was macht denn die Kommune im Bereich Nachhaltigkeit? Was machen denn aber auch Vereine, lokale Vereine im Bereich Nachhaltigkeit? Wie und wo kann ich mich beteiligen? Und dann spielen die Bürgerinnen und Bürger natürlich eine ganz große Rolle auch in ihrem Alltagsverhalten. Das heißt, dass jeder und jede natürlich auch darauf schaut, wie sieht es bei mir in meinem Privatleben aus mit Energie- und Wasserverbrauch? Gäbe es nicht die Möglichkeit, das Auto mal ein bisschen häufiger stehen zu lassen? Wie ist mein Einkaufsverhalten? Und eben, wenn man gerade die globale Perspektive im Blick hat, auch darauf zu achten, mehr fair gehandelte Produkte zu kaufen.
Kommen wir nochmal ganz kurz zu diesem fairen Handel. Das ist ja schon ein Thema, das es sehr, sehr lange gibt, also gefühlt schon deutlich vor den SDGs, wo dieses Thema fairer Handel immer wieder hervorgeholt. Wie ist denn die Rolle der Kommunen beim fairen Handel? Sind die da auch ein so wichtiger Faktor, die das vor Ort umsetzen, oder kommt es da eher auf die großen Player im Hintergrund an, die das politisch vorbereiten? Oder haben die Kommunen da durchaus auch eine Rolle?
Ich würde sagen, die Kommunen sind die großen Player, die im Hintergrund agieren, oder nicht nur im Hintergrund, sondern auch im Vordergrund. Auch hier wieder würde ich sagen, die Kommunen sind da in einer mehrfachen Rolle und Verantwortung. Das zum einen es ist natürlich ganz wichtig, das Thema fairer Handel noch weiter in die Breite zu tragen. Wie Frau Ichikawa schon gesagt hat, das kommt ja sehr stark auf das Konsumverhalten jedes Einzelnen an. Da können Kommunen eine wichtige Vorreiterrolle einnehmen, um das Thema auch nochmal vor Ort deutlich hervorzuheben. Sie können, und das tun sie ja auch, die lokalen Gruppen, eine Weltgruppen vor Ort unterstützen. Es gibt in sehr, sehr vielen Städten und Gemeinden Weltläden zum Beispiel, die ja häufig auch mit Unterstützung der Kommunen agieren können. Das ist also auch in der Breite der Bevölkerung ein ganz wichtiges Thema, aber, und deshalb sagte ich, Kommunen sind durchaus die ganz großen Player. Kommunen beschaffen in Deutschland jedes Jahr, je nach Statistik, 200 bis 250 Milliarden Euro an Gütern und Dienstleistungen. Und gerade bei vielen dieser Güter, die auch auf dem globalen Markt beschafft werden, ist es durchaus aus meiner Sicht die Verantwortung der Kommunen, sicherzustellen, dass diese unter menschenwürdigen Bedingungen entstehen, sozial verantwortlich hergestellt werden. Das heißt, in diesem ganzen Kontext des nachhaltigen oder der fairen Beschaffung haben Kommunen wirklich eine sehr, sehr große Marktmacht. Und das ist da sehr zentral, dass eben ein Stück weit aus der Nische rauszuholen. In der Nische ist das Thema ja nicht mehr. Man hat es ja heute in jedem Supermarkt die Möglichkeit, fair einzukaufen. Aber eben gerade auch in der kommunalen Beschaffung gibt es durchaus noch deutliches Ausbaupotenzial. Und wenn man einen großen Teil dieser, wie gesagt, rund 250 Milliarden Euro jedes Jahr stärker an diesen Kriterien des fairen Handels ausrichten kann, wäre damit natürlich sehr, sehr viel auch gewonnen und würde auch sehr viel bewirkt.
Aus Ihrer Sicht von der SKLW, wie sind wir da so in Deutschland aufgestellt? Würden Sie sagen, bei Thema fairer Beschaffung, fairer Handel, sind die Kommunen schon sehr aktiv? Oder würden Sie sagen, da gibt es doch durchaus noch Luft nach oben? Weil man muss natürlich sagen, es ist schwierig für eine Kommune, etwas umzusetzen und von den Bürgern zu verlangen, wenn ich nicht selber mit gutem Beispiel vorangehe. Muss man dann nicht erstmal sagen, okay, eigentlich müssten erstmal alle Kommunen auf diesen fairen Handel umsetzen?
Ja, das ist so eine Doppelfrage, die man ja auch nur mit Ja und Nein beantworten kann. Also es gibt auf jeden Fall noch Luft nach oben, das sagte ich ja auch schon, ne? Also da ist noch sehr viel Spielraum drin. Es ist aber natürlich auch voraussetzungsvoll. Jeder, der sich mit öffentlicher Beschaffung beschäftigt, weiß, wie kompliziert das sein kann. Da brauchen Kommunen Unterstützung. Ich weiß, dass, wenn ich es richtig sehe, in Ulm ist ja schon seit sehr vielen Jahren ja eine Steuerungsgruppe für nachhaltige Beschaffung gibt in der Verwaltung. Das ist, denke ich, auch genau der richtige Weg, sich gemeinsam zu überlegen, in den verschiedenen Ämtern und Referaten zu schauen, was beschaffen wir, wie können wir das besser organisieren, vor allem, wie kann man das eben an diesen Kriterien der fairen Beschaffung, der nachhaltigen Beschaffung ausrichten. Es gibt davon auch von uns ganz gezielte Angebote. Da ist auch Ulm unmittelbar ja mit beteiligt, etwa am Kompass Nachhaltigkeit, also eine Online-Plattform, wo man genau nachschauen kann, welche Produkte gibt es mit entsprechenden Auszeichnungen, wie sind da die Kriterien, auch bis hin zu Mustertexten für Ausschreibungsunterlagen und eben auch eine sehr umfassende Beratung, auch eine Rechtsberatung zum Teil, die wir anbieten können über Partner. Also da gibt es ein gutes Angebot und wir wollen eben noch mehr Kommunen erreichen damit und eben auch in den Kommunen, in denen es schon zarte Pflänzlein gibt, zum Teil, das eben noch deutlich ausbauen.
Also hier Aufruf an alle Kommunen, noch mehr ins Thema fairen Handel sich zu engagieren. Kommen wir von den Bürgern nochmal zu Vereinen. Es gibt ja in jeder Kommune relativ viele, also zumindest hier bei uns in Ulm gibt es relativ viele entwicklungspolitische Vereine, die nicht immer eine aktive Rolle in der Entwicklungspolitik haben, die sie aber haben sollten. Welche Bedeutung, welches Potenzial haben denn diese Akteure Ihrer Meinung nach, Frau Ichikawa?
Eine sehr große Bedeutung. Es gibt viele Vereine, die schon entwicklungspolitisch aktiv sind. Viele von ihnen arbeiten auch schon mit Kommunen zusammen. Und da steckt natürlich unheimlich viel Kraft dahinter. Ein ganz großes ehrenamtliches Engagement für eine, die mit sehr viel Intensität auch an diesen Themen arbeiten und zum Teil in Kommunen auch die Initiative gegeben haben für entwicklungspolitische Aktivitäten oder für verstärkte Nachhaltigkeitsarbeit. Und wir beobachten einfach immer, dass in dieser Kooperation zwischen Kommune und Vereinen mehr bewirkt werden kann. Da gibt es unterschiedlichste Vereine, also Vereine aus dem Nachhaltigkeitsbereich, aber auch, wenn ich jetzt in die Entwicklungspolitik gucke, Partnerschaftsvereine und auch migrantische Organisationen beispielsweise. Und migrantische Organisationen bringen eine ganz besondere Erfahrung und Expertise mit. Allein schon dadurch, dass ja, der Hauptteil ihrer Mitglieder selbst über Migrationserfahrungen verfügt. Das heißt, das sind Menschen, die beide Kontexte kennen. Sie kennen ihr Herkunftsland, vielleicht sogar ihre Herkunftsregion sehr gut noch und sie kennen Deutschland sehr gut. Und damit können sie natürlich in so eine entwicklungspolitische Arbeit eine ganz andere Perspektive mit einbringen, ihr Know-how mit einbringen, auch ihre Kontakte mit einbringen. Und das ist so, wie ich es schon vorhin über die Bürgerinnen und Bürger gesagt hatte und über Diversität, das ist was, was in der Ideenentwicklung dazu, was man dann jetzt plant zu tun, immer ganz wichtig, da auch verschiedene Perspektiven mit reinzunehmen. Und das zeigt sich zum einen beispielsweise in der internationalen Zusammenarbeit, wo natürlich diese Kenntnisse über Herkunftsland und Herkunftsregionen sehr, sehr wichtig sind, beziehungsweise auch einfach andere Perspektiven zu Ansätzen, die man gewählt hat. Und das zeigt sich aber auch in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit hier in Deutschland.
Jetzt für die Kommunen, ganz kurz vielleicht für die Kommunen, wenn die an so einer Zusammenarbeit ihr Interesse haben oder auch die migrantischen Organisationen, die muss man ja irgendwie zusammenbringen. Manchmal ist es ja schon gewachsen, in manchen Kommunen ist es schon besser aufgestellt, in manchen nicht so gut. Wenn wir jetzt mal nach Baden-Württemberg blicken, gibt es da Angebote für die Kommunen und für die migrantischen Organisationen, dass die da irgendwie besser zusammenarbeiten, dass sie zusammengebracht werden?
Ja, in Baden-Württemberg haben wir eine Kooperation mit dem Forum der Kulturen. Die werden jetzt in Kürze auf ihre sehr breite Erfahrung zurückgreifen und Best-Practice-Beispiele da zusammenstellen und werden dann im Nachgang auch ganz konkret Kommunen in Baden-Württemberg beraten, eben zu dieser Zusammenarbeit zwischen migrantischen Organisationen und Kommunen und auch in der Umsetzung so einer Zusammenarbeit begleiten und werden dann auch diese Best-Practice-Beispiele im Rahmen einer Wanderausstellung veröffentlichen und das wird auch in einem schriftlichen Dokument nochmal für alle zur Verfügung stehen. Aber auch wir von der Servicestelle Kommune in der einen Welt unterstützen das natürlich immer deutschlandweit, aber natürlich auch in Baden-Württemberg sehr intensiv. Also wir bieten immer Beratungen an, man kann ja immer bei uns anrufen. Wenn es nicht die Zeiten von Corona sind, kommen wir auch jederzeit gerne vorbei. Im Moment ist es eher über Videokonferenz. Und wir haben auch Vernetzungsangebote, sowohl in Baden-Württemberg als auch deutschlandweit, wo Kommunen und Vereine untereinander lernen können, gegenseitig Erfahrungen austauschen können und wo wir auch immer gute Beispiele mit reinbringen. Und natürlich haben wir auf unserer Homepage auch viele Dokumente dazu, wo man nochmal reingucken kann, Praxisleitfaden, Gutachten etc.
Also ist es eine Ihrer Aufgaben der SKW, dass Sie dafür sorgen, dass da etwas zusammenkommt von den Kommunen und den migrantischen Organisationen. Herr Dr. Wilhelmi, jetzt haben wir so ein bisschen das Problem, sage ich mal, Sie können ja auch sagen, es ist kein Problem, dass diese kommunale Entwicklungspolitik ist ja eine freiwillige Aufgabe, ähnlich wie auch die SDGs ja eine freiwillige Verpflichtung sind. Das heißt, man ist natürlich immer so ein bisschen auf den Goodwill der Akteure angewiesen und jetzt kommen ja noch die Belastungen durch die Pandemie mit teilweise massiven wirtschaftlichen Einbußen dazu. Muss man da jetzt befürchten, dass viele Kommunen, da das ja eine freiwillige Sache ist, sich in der Entwicklungspolitik weniger engagieren und sparen müssen?
Sie haben das in dem ersten Satz sehr schön gesagt. Es ist eine freiwillige Verpflichtung. Das ist ja eigentlich an sich ein Widerspruch, aber trifft die Sache ja ganz gut. In der Tat, es ist eine, also kommunale Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit ist eine freiwillige Aufgabe, rechtlich gesehen. Aber ich sehe durchaus auch eine, ja, was soll man sagen, moralische Verpflichtung und politische Verpflichtung aller Kommunen, sich da zu engagieren. Und ich halte es auch für ein absolutes Gebot der politischen Vernunft, sich da zu engagieren. Wir erleben aktuell wieder bei der Pandemie, ähnlich wie ab 2015, bei dem gesamten Thema, oder verstärkt damals ab 2015 mit den hohen Zahlen an Geflüchteten durch den Syrienkrieg. Aber es gibt ja auch viele andere Fluchtursachen und Fluchtbewegungen. Die globalen Probleme holen uns auch in jeder deutschen Kommune ein. Man ist hier nicht auf einer Insel, wenn man so will, sondern wir sind unmittelbar betroffen auch von globalen Veränderungen. Auch beim Klimawandel merken wir das sehr stark. Und es ist eben auch ein Gebot, wie gesagt, der politischen Vernunft, sich da auch als Kommune sehr stark einzubringen. Ich weiß aus den langjährigen Erfahrungen, wie stark da auch das Votum der Kämmerer natürlich und der Kämmerinnen ist. Das ist auf allen Ebenen so, auch der Bundesfinanzminister hat natürlich ein gewaltiges Wort mitzureden, wo sich der Bund wie engagieren kann. Aber auch da, wie gesagt, es werden derzeit ja unheimliche Milliardenbeträge bewegt, um mit den wirtschaftlichen Folgen umgehen zu können auf der Bundesebene, auf den Länderebenen, auch auf der EU-Ebene. Und es ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass man diese Mittel entsprechend den Zielen der Agenda 2030 einsetzt. Und von daher denke ich, ist es auch ganz zentral, dass auch Kommunen sich hier weiterhin engagieren, noch stärker engagieren. Wie gesagt, auch im Sinne einer vorausschauenden Kommunalpolitik erscheint mir das zentral. Und es gibt einen sehr schönen Satz unseres ehemaligen Beiratsvorsitzenden, der damals gesagt hat, gerade in der Krise beweist sich internationale Solidarität. Und wir erleben eben auch, dass Kommunen sich gerade jetzt sehr stark um ihre Partnerschaften kümmern und auch verstärkt kommunale Partnerschaften weltweit aufbauen, weil sie eben auch merken, dass sie für sich alleine die Probleme nicht lösen können, aber in internationalen Netzwerken zumindest einen guten Beitrag leisten können, dass wir uns stärker auf den Weg einer nachhaltigen Entwicklung hinbewegen. Aber ich bin durchaus Realist und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir die nächsten Jahre noch sehr viel besser begründen können müssen, warum das eben wichtig ist und noch mehr Überzeugungsarbeit leisten werden müssen, gerade weil sich absehbar natürlich die öffentlichen Haushalte eher schwierig entwickeln werden, sagen wir mal.
Sie haben ja die Milliarden angesprochen, die bewegt werden. Gibt es von seitens der SKW, gibt es da irgendwelche Angebote, Förderfinanzierungsangebote für die Kommunen, wo man sich ganz speziell an die SKW wenden kann und sagen, in der aktuellen Situation würden wir gerne, können aber nicht so?
Wir bewegen keine Milliarden, aber doch immerhin einige Millionen und konnten dank des wachsenden Engagements und der Unterstützung aus dem BMZ, dem Entwicklungsministerium, über die letzten Jahre unsere Angebote sehr deutlich ausbauen. Und Naja, man könnte ein bisschen überspitzt sagen, wir haben, glaube ich, Angebote für alle Lebenslagen der Kommunen. Also es gibt insbesondere gerade auch im Bereich der Beratung ein umfassendes Angebot zu allen Themenfeldern, die ich ja schon angesprochen hatte, die alle kostenlos sind. Und es gibt eben aber auch Förderinstrumentarien, etwa basierend auf dem, was ich eben angesprochen hatte mit dem Thema, gerade in der Krise beweist sich Solidarität, haben wir ein Corona-Solidaritätspaket aufgelegt, das Kommunen nutzen können für ihre Partnerschaftsarbeit. Es gibt einen sogenannten Kleinprojektefonds, der sowohl im Inland Maßnahmen unterstützen kann, als auch Anbahnungsreisen, etwa für internationale Begegnungen und den Aufbau von Partnerschaften. Wir haben größere Vorhaben für Instrumentarien, um Partnerschaftsprojekte zu unterstützen. Gezielte Angebote, etwa im Bereich Klimapartnerschaften, können auf einen gezielten, einen gesonderten Topf zugreifen. Also von daher sollte das nicht unbedingt das Argument sein, dass man nicht aktiv ist, sondern es gibt viel an Unterstützungsleistung, an Beratungsleistung, aber eben auch an Fördermöglichkeiten bei uns. Mhm.
Frau Ichikawa, jetzt haben ja nicht nur die Kommunen ein bisschen schwierige Zeiten, sondern natürlich auch die Vereine. Die sind natürlich aktuell sehr, sehr belastet, können kaum noch schnaufen. Manche Vereine, die wissen gar nicht, ob sie aktuell noch existieren, weil sie ja schon seit 1,5 Jahren sozusagen das Vereinsleben brach liegt. Da kann man natürlich verstehen, dass jetzt die Vereine die entwicklungspolitischen Themen nicht unbedingt ganz oben in der Agenda haben, aus dem eigenen Interesse heraus. Warum empfehlen Sie den Vereinen denn trotzdem, sich mit diesen entwicklungspolitischen Themen mit der Kommune zusammenzusetzen und mit der Kommune zusammenzuarbeiten, gerade in solchen Zeiten, die wir jetzt haben?
Ja, viele Vereine, die ohnehin hauptsächlich oder manchmal auch nur entwicklungspolitische Arbeit machen, das natürlich auch weiterhin, auch wenn es gerade erschwert ist. Aber Herr Wilhelmi hat gerade eben ja die finanzielle Förderung angesprochen und das ist natürlich auch für Vereine sehr attraktiv, insofern als sie eine ganz andere finanzielle Basis bekommen können, wenn sie Dinge mit der Kommune gemeinsam machen. Das heißt, wenn sie gemeinsam ein Projekt mit der Kommune entwerfen und das gemeinsam durchführen, dann kann dieses Projekt natürlich ganz anders stattfinden, wenn eine Kommune da finanzielle Förderung bekommt. Das ist ein Riesenvorteil für Vereine und gleichzeitig ist es ganz wichtig, zusammenzuarbeiten, allein schon, um auch mehr Sichtbarkeit für die eigenen Aktivitäten zu erreichen und darüber auch mehr Spenden einwerben zu können für die eigenen Aktivitäten, aber eben auch mehr Menschen zu erreichen, die sich an den Aktivitäten beteiligen. Und allgemein gilt das, was ich vorhin für die Kommunen gesagt habe, natürlich auch umgekehrt für die Vereine. Die Expertise der Kommunen ist für die Vereine was ganz Wichtiges. Wenn ich jetzt an den Bereich Wasser oder an den Bereich Gesundheit zum Beispiel denke, in denen auch viele Vereine arbeiten, dann ist es natürlich sehr attraktiv, mit Kommunen zu arbeiten, die aus ihrem Mandat zur kommunalen Daseinsvorsorge heraus natürlich über ganz andere Expertisen an der Stelle verfügen, sodass man dann gemeinsam natürlich sehr viel mehr bewirken kann.
Also hier nochmal ein ganz klarer Appell an die Kommunen und an die Vereine zur Zusammenarbeit, weil es dann für beide Seiten eine Win-Win-Situation gibt und Synergieeffekte. Jeder kann von dem anderen profitieren. Herr Dr. Wilhelmi, jetzt am Schluss des Podcasts, Sie haben schon die Millionen erwähnt, die SKW bewegt. Wie sieht es denn so in der Zukunft aus? Was sind so die Schwerpunkte, die Highlights von der Servicestellenkommune in der einen Welt, auf die wir uns in Zukunft schon freuen dürfen?
Es ist immer sehr schwierig, auf so eine Frage zu antworten, aus dem breiten Angebot einzelner herauszugreifen, aber ich will es dann doch mal bei dreien belassen. Das eine ist, dass wir uns sehr freuen, dass über das ganze Jahr hinweg es Veranstaltungen gibt im Rahmen unserer zehnjährigen Jubiläums der kommunalen Klimapartnerschaften. Da gibt es eine ganze Reihe von Fachveranstaltungen und insbesondere gegen Herbst auch nochmal eine Veranstaltung, wo wir nach vorne blicken wollen und das Programm noch weiter ausbauen zu können. Wir hatten vorhin das Thema fairer Handel angesprochen. Wir küren in diesem Jahr im 10. Durchgang alle 2 Jahre suchen wir die Hauptstadt des fairen Handels. Sicherlich auch eine gute Gelegenheit für die Stadt Ulm, sich nochmal ins Rennen zu begeben. Wir waren ja schon mal 2017 mit dabei, wenn ich es richtig sehe, aber auch für viele kleine Kommunen. Da ist der Einsendeschluss Anfang Juli und die große Preisverleihung vielleicht in Teilen auch wieder Präsenz im September. Und das absolute Highlight für uns ist natürlich die 3-jährige Bundeskonferenz. Die führen wir dieses Jahr vom 14. bis 16. Juni durch. überwiegend digital mit einem Studio in Bonn. Es war als große Präsenzveranstaltung natürlich mal gedacht, aber angesichts der Corona-Lage wird das digital sein. Was aber eben auch ganz vielen die Möglichkeit gibt, online auch teilzunehmen mit einem ganz spannenden Angebot und insbesondere mit wichtigen Fachimpulsen, Fachvorträgen. Wir haben dazu eine eigene Unterseite bei uns auf der Homepage eingerichtet. Wer sich da nochmal näher informieren möchte, kann das gerne tun. Unter Bundeskonferenz für kommunale Entwicklungspolitik findet man da immer wieder das aktuelle Programm. Und eröffnen wird es unter anderem der Bundesminister Müller und der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet.
Sehr schön. Nur einige der Highlights. Sie haben ja gesagt, dass es eine sehr, sehr große Aufgabe ist. Wir konnten natürlich auch nicht die Arbeit der Servicestelle Kommunen in der einen Welt in der Gänze vorstellen. Aber generell gilt der Appell an die Kommunen, mit der SKW zusammenzuarbeiten, gerne auch auf die Homepage zurückzukommen. Gleiches gilt auch für interessierte Vereine hier vor Ort, nicht nur um Ulm. In Ulm, sondern auch um Ulm herum und im Rest der Republik. Wunderbar. Ich bedanke mich in der vergangenen halben Stunde bei meinen beiden Gästen von der SKW in Bonn, der Frau Jennifer Ichikawa und dem Herrn Dr. Stefan Wilhelmi. Vielen herzlichen Dank, dass Sie für uns Zeit gehabt haben und uns die Thematik ein bisschen erklärt haben. Vielen herzlichen Dank und Grüße nach Bonn.
Vielen Dank Ihnen.
25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berbling Air.